Professor Oliver Wille, selber ein langjähriger Quartettspieler im Kuss-Quartett, spielt er Geige. Der Heidelberger Frühling hat ihn jetzt zum zweiten Mal gewonnen als einen der Dozenten neben Valentin Erben für das Streichquartettfest im Januar. Sie sind vor 10 Jahren zum ersten Mal beim Heidelberger Frühling gewesen, damals noch als aktiver Musiker. Welche Erinnerungen haben Sie denn an diese Zeit?
Also die Erinnerung ist noch sehr präsent, weil zumindest als Teilnehmer meinerseits das zum ersten Mal so ein Streichquartettfestival war, was ich mitbekommen habe. Das heißt also, man trifft Kollegen, die man sonst im Konzertleben nicht trifft. Alle sind an einem Ort und teilen sich Konzerte. Also damals war es so, dass immer nur ein Stück gespielt wurde und dann das nächste Quartett. Und dass man fast in jedem Konzert gespielt hat, was unglaublich ermüdend war. Auch irgendwie einen ungewollt großen Druck auch ausgeübt hat. Und auf der anderen Seite eine ganz tolle Erfahrung war, programmatisch etwas mitgestalten zu können, denn wir wurden auch gefragt, was wollt ihr spielen, was könnt ihr spielen, in welche Richtung kann das gehen? Und mit Kollegen, mit denen man gern zusammen ist, ein Festival zu bestreiten.
Normalerweise ist jeder auf seiner Tournee, jeder auf seinem Pfad durch die Musiksäle Europas, kann man fast sagen, und man sieht sich eben, niemand weiß, dass es die anderen gibt. Die eingeladenen Quartette jetzt zum Streichquartettfest sind sehr jung. Die meisten sind erst nach 2000 gegründet worden. Und es sind wieder Amateurquartette eingeladen. Was hat es für eine Bedeutung, dass man auch Amateuren die Chance gibt, unter so erfahrener Leitung und Anleitung zu üben?
Meine Erfahrung als Quartettspieler ist die, dass besonders in Deutschland die Quartettreihen, die es gibt, also die kleinen Kammermusikreihen, geführt, geleitet, enthusiastisch belebt werden durch Amateurspieler, die also die Verantwortung übernehmen für Programmierung, für Durchführung einer Konzertreihe. Diese Konzertreihen gibt es zum Glück immer noch, aber es werden weniger. Und diese wunderbare Kulturlandschaft, die wir haben, dass also irgendwie in jedem kleineren Ort so eine Quartettgemeinde entsteht, ist, wenn man so sagen kann, eigentlich vom Aussterben bedroht. Insofern finde ich das ganz toll und ganz, ganz wichtig, dass wir wieder Leute dazu ermutigen, Quartett zu spielen, also neben ihrem Hauptberuf zum Instrument zu greifen und diese doch sehr, sehr schwierige Art des Zusammenspiels und sich mit dieser sehr, sehr schwierigen Literatur zu befassen und auseinanderzusetzen. Dass das jetzt nur so eine Öffentlichkeit bekommt durch den Heidelberger Frühling, spornt ja noch mehr an. Insofern finde ich die Sache total gut und ganz, ganz wichtig. Für uns als Dozenten ist es eine sehr besondere Aufgabe, weil wir natürlich nicht im Kopf haben werden, jetzt bühnenreife Wettbewerbsquartette auszubilden. Sondern es geht hier mir besonders um etwas anderes, nämlich diese Fähigkeit zu entwickeln, die heute ein bisschen verloren gegangen ist, finde ich, zu staunen. Zu staunen über diese unglaublichen Meisterwerke, wie aktuell die noch sind, wie unerreichbar sie auch sind als Spieler, egal ob man Profi ist oder Amateur. Und wenn man den Menschen da ein bisschen beistehen kann und ihnen helfen kann, auch Sachen aufzeigen, die man beim ersten Spielen und beim ersten Durchsehen der Partitur nicht gleich erkennt, dann ist das unglaublich beglückend für mich als Dozent und hoffentlich auch für die Quartette.
Welche Schwierigkeitsgrade lassen Sie denn zu? Also zu komplizierte, zu schwierige Werke würden Sie wahrscheinlich abraten. Aber zu leichte Sachen würde auch nichts bringen. Also gibt es da eine Vorgabe, mit welchen Stücken die ankommen sollen, die Amateurquartette?
Nein, es gibt keine Vorgabe. Erfahrungsgemäß ist es so, dass die Quartette sich unglaublich schwere Sachen raussuchen. Also später Beethoven muss irgendwie dabei sein und die späten Mozart-Quartette auch. Das ist die Erfahrung, dass gerade diese großen Meisterwerke sehr gern genommen werden. Es gibt eine Scheu vom 20. Jahrhundert, die ich verstehen kann, die aber gar nicht sein muss. Und vielleicht entwickelt sich da auch etwas dahin, dass man auch einmal vielleicht das frühe Quartett von Berg oder die Webern-Bagatellen sich daran versucht. Aber Beethoven, Mozart, Brahms, ich würde sagen, das ist so das, was meistens gespielt wird.
Ich könnte mir denken, dass jeder dieser vier Amateure seine liebe Not hat, mit den Noten korrekt umzugehen und dass so die Harmonie von allen Vieren dadurch jetzt ein bisschen gehemmt ist. Sorgen Sie auch dafür, dass die aufeinander auch eingehen beim Spielen?
Ja, natürlich. Also einerseits ist es natürlich so, dass wir etwas helfen können, um schwere Stellen leichter zu machen. Fingersatz, Bogeneinteilung, andere Striche, so etwas, ganz einfache Sachen. Und dann natürlich, was im Streichquartett essentiell ist, die Kommunikation. Durch das, was wir hören, aber auch durch körperliche Akzente, die man setzt oder Körpersprache. Da kann man manchmal mit ganz wenigen Mitteln sehr viel erreichen. Das hat mit Reaktionen aufeinander zu tun. Das hat natürlich damit zu tun, dass es für jemanden, der gewohnt ist, allein zu üben, erstmal gar nicht so leicht ist, zuzuhören, während man selbst spielt. Aber es bedarf bestimmten Antennen, die man einstellen muss und den Kopf auch ein bisschen frei machen vom eigenen Spiel. Darauf wird sehr viel geachtet.
Können die Amateure bei Ihnen auch Strategien erlernen, wie man zu schlimme Auseinandersetzungen, zu großen Streit über eine Stelle, wie sie gespielt werden soll, wie man diesen Streit vermeiden kann, wie man konstruktiv sich auseinandersetzt?
Da sprechen Sie was ganz Interessantes an, denn meine Beobachtung ist, dass diese Streitpunkte total eskalieren bei Amateurquartetten, viel mehr als bei Profis. Eigentlich finde ich das auch toll, ja, dass man sein Hobby so ernst nimmt und so alles dafür gibt, um etwas besser zu machen und immer das Gefühl hat, ich stoße hier an Grenzen, die ich nicht überwinden kann, also suche ich den Fehlern bei anderen. Das ist ganz normal. Ich finde diesen Enthusiasmus erstaunlich und ganz unterstützenswert. Manchmal streitet man sich über Sachen, die letztendlich gar nicht so wichtig sind. Deshalb helfen da auch ganz einfach Empfehlungen. Also zum Beispiel, einer hört sich das von außen mal an, die beiden Varianten. Und dann wird oft festgestellt, ich höre gar keinen Unterschied. So dass man da sehr viel Streit vermeiden kann. Klar, da versuche ich zu helfen. Jetzt streiten sie sich natürlich auch nicht vor mir. Aber ich kann die Spannung schon erkennen natürlich. Aber warum auch nicht? Ist doch toll. Letztendlich kümmern die sich um eine Sache, die man immer wieder nur bewundern kann. Sie versuchen, diese großen Werke, sich deren spielenderweise zu nähern. Werke, wo alle Profis auch dran verzweifeln, seien es junge Leute, aber auch später, wenn man sich immer mal wieder ein Brahms-Quartett vornimmt als Profi, das bleibt schwer. Das sollte im Vordergrund stehen, dass es um die Musik geht und nicht um die einzelnen Befindlichkeiten.
Zum Schluss vielleicht auch als Mutmacher für Amateurquartette, wenn man hört, dass Sie, Oliver Wille, mit 14 das Kuss-Quartett gegründet haben. Also was haben Sie sich eigentlich damals gedacht? Was soll daraus werden? War das als Amateurquartett gedacht?
Nein, wir haben gar nichts gedacht. Wir wurden gedacht ein bisschen. Wir hatten einen sehr berühmten Lehrer, Eberhard Fels, der heute noch als einen der ganz großen Quartettlehrer gilt. Bei dem hatten wir Geigenunterricht. Und der wollte, dass wir nicht den ganzen Tag im kleinen Kämmerchen Tonleitern üben und Etüden und Violinkonzerte, sondern der wollte uns sehr früh an diese Meisterwerke heranführen. Es gab meinerseits, der gar nicht wusste, was ein Streichquartett ist mit 14, überhaupt kein Bedürfnis, das beruflich zu machen. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Oder auch zusammen zu bleiben oder so. Wir waren auch drei Geiger, haben alle erste Geige, zweite Geige und Bratsche gespielt, teilweise satzweise. Es ging wirklich darum, diese Musik zu spielen. Dabei lernt man ja alles. Wenn man in der Pubertät zusammen Streichquartett spielt, mit Leuten, mit denen man nicht wahnsinnig eng befreundet ist, so war das bei uns am Anfang, dann lernt man da fürs Leben sehr, sehr viel.
Macht es einen Sinn, wenn erste und zweite Geige sich abwechseln?
Ich finde die Rollen sehr, sehr unterschiedlich. Teilweise hängt das auch mit Ego zusammen, glaube ich, dass wir alle so aufgewachsen sind, dass wenn wir Geige spielen, dass wir dann auch vorn spielen müssen. Aber da kommt man sehr schnell drüber weg. Auch jeder Quartettspieler, der wechselt, wird das nicht in den Vordergrund stellen, sondern es sind unterschiedliche Herausforderungen, denen man sich entweder annehmen möchte oder nicht. Ich finde, es klingt immer nach zwei Streichquartetten.
Wenn gewechselt wird.
Wenn gewechselt wird, müssen auch die anderen für sich wechseln. Das heißt, Bratsche und Cello haben es mit einer anderen Konstellation zu tun. Und das muss jeder für sich selbst ausmachen. Möchte ich das oder möchte ich das nicht?